Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 23. September, es ist 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Green.
Wir wollen uns heute mal eine Art Update früherer Folgen machen. Damals wie heute soll es um die Auswirkung dieser Pandemie auf den Punkt Geschlechtergerechtigkeit gehen, nur dass wir mittlerweile eben Zahlen haben. Außerdem wollen wir uns nach einem halben Jahr Corona-Krise anschauen, was mit den systemrelevanten Berufen passiert ist. Sie wissen schon, Kassiererinnen, Altenpfleger, Reinigungspersonal, all die Menschen, von denen wir nach Ausbruch der Krise verstanden haben, wie sehr wir sie brauchen und gleichzeitig wie schlecht wir sie bezahlen. Fangen wir aber mal bei den Geschlechterrollen an. Schon vor der Krise waren Frauen in Deutschland wirtschaftlich spürbar schlechter gestellt als Männer. Mit dem Ausbruch der Corona-Krise sind dann viele der spärlichen positiven Errungenschaften der letzten Jahre scheinbar wieder verpufft. Sie, Herr Fratscher, haben nun aktuelle Zahlen dazu gesammelt. Wie schlimm ist es?
Ja, die Krise zeigt sehr deutlich, dass die Schere weiter aufgeht, dass Menschen, die eh schon eine schwierige Stellung vor allem im Arbeitsmarkt hatten, also Löhne mit Jobs mit geringen Löhnen, auch systemrelevante Berufe, dass diese Menschen, das sind häufig Frauen, das sind häufig Mütter, durch diese Krise nochmal stärker gelitten haben als andere. Und vor allem Familien sind die Leidtragenden. Klar, wir kennen es alle, Kita, Schulschließungen. Häufig ist es ja doch so, dass beide Partner arbeiten und sehr viele durch diese Pandemie in Kurzarbeit gehen mussten oder ihre Arbeit komplett ändern mussten. Viele wurden gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten, Homeoffice zu machen. Interessanterweise, für mich zumindest interessant fand ich, dass da ich zu Hause arbeite und das Glück habe, dass ich das kann und das auch relativ produktiv machen kann, über die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland eben kein Homeoffice machen können, weil sie im Krankenhaus arbeiten, weil sie in der Kita arbeiten, weil sie irgendwo eine Reinigungskraft oder im Einzelhandel oder wo auch immer arbeiten, wo sie vor Ort sein müssen und eben diese Betreuung nicht machen können. Also wir sehen erstmal beim Thema Homeoffice, dass nicht alle das machen konnten. Dann haben sie die Schwierigkeit, wer kümmert sich um die Kinder. Auch da sehen wir, dass Frauen das deutlich stärker getan haben in dieser Pandemie, also diese zusätzliche Zeit für die Kinderbetreuung, aber auch für den Haushalt aufzubringen als Männer, obwohl Männer auch mehr helfen. Also so ganz so faul waren wir Männer dann doch nicht, aber trotzdem der größte Teil wird von Frauen geleistet. Und wir sehen es auch, und das ist für mich nochmal ein sehr spannendes Thema, ist das Thema Pflege. Wir haben in Deutschland über 4 Millionen Pflegebedürftige, die häufig von Familienmitgliedern, also unentgeltlich gepflegt werden. Und das sind vor allem Frauen mittleren Alters, häufig über 50, häufig auch berufstätig, müssen also nebenbei noch arbeiten, also im regulären Job, und dann sich um Verwandte, um Familie kümmern bei der Pflege. Zumal viele der Pflegekräfte, die auch aus dem Ausland gekommen sind, die privat gepflegt haben, jetzt nicht mehr kommen können oder zum Teil nicht kommen konnten, weil die Grenzen geschlossen waren nach Polen und in andere Länder. Und diese Belastung, gerade für Frauen, durch Familie, durch Pflege im Arbeitsmarkt, die ist enorm und bedeutet letztlich, dass diese Schere nochmal wieder ein Stück aufgegangen ist. Also viele der Errungenschaften, Frauen und Männern gleiche Chancen zu geben, denn darum geht es ja. Es geht nicht darum, Menschen gleich zu machen, sondern es geht darum, allen Menschen, ob sie jetzt Mann oder Frau sind, die gleichen Optionen, die gleichen Freiheiten zu geben. Und das hat in dieser Krise halt massiv gelitten. Und das sieht man sehr deutlich.
Es gibt auch etwas anderes, was sich aus Ihren Zahlen gut ablesen lässt, was auch nun nicht, ebenfalls nicht neu ist als Tendenz, aber dann wohl auch wieder zu den Sachen gehört, die sich natürlich durch eine solche Bewegung, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, verschärft. Und zwar geht es da um das starke Gefälle der Rentenansprüche zwischen Männern und Frauen. Also das, was man quasi jetzt beruflich macht, wirkt sich natürlich stark darauf aus, wie man in der Zukunft gestellt sein wird, wirtschaftlich, wenn man also das Rentenalter erreicht. Inwieweit ist das etwas, gegen das man jetzt in einer solchen Krise vorgehen müsste und könnte?
Wir sehen im internationalen Vergleich, dass es in fast keinem Land einen größeren Unterschied zwischen den Rentenansprüchen von Männern und von Frauen gibt als in Deutschland. Das hat verschiedene Ursachen, aber der wichtigste Grund liegt letztlich in zwei Dingen. Einmal, dass Frauen sehr viel häufiger Teilzeit arbeiten, sehr wenige Stunden arbeiten und dass sie deutlich weniger verdienen, also der sogenannte Gender Pay Gap in Deutschland ungewöhnlich groß ist. Und jeder weiß, den Rentenanspruch, den ich als Erwerbstätiger oder als Erwerbstätige bekomme und erwerbe, der hängt davon ab, natürlich wie viel ich arbeite und von meinem Lohn. Und hier sind Frauen eben doppelt gestraft, dadurch, dass sie häufig in Teilzeit arbeiten müssen, weil Kinderbetreuung hauptsächlich häufig von den Frauen gemacht wird. Es fehlt an Ganztagsschulen, an Ganztagskitas, an der Betreuung, sodass dann die Hauptlast auf die Frauen entfällt. Und wie gesagt, auch, dass die Löhne deutlich geringer sind. Und das führt dazu, dass das Armutsrisiko unter Frauen häufig sehr viel höher ist. Denn dieses traditionelle Familienbild, Ehe ganz glücklich bis ans Lebensende mit Kindern und so weiter. Und die Frau ist doch dann über den Mann mitversichert und profitiert dann auch davon, dass er dann zumindest eine ordentliche Rente bekommt. Ja, das ist einerseits natürlich ein bisschen zynisch zu sagen, die Frau soll sich mal nicht beklagen, sie wird ja durch ihren Mann versorgt. Denn wenn die ihr Leben lang gearbeitet hat, dann gibt es keinen Grund, wieso sie dann die Abhängigkeit von ihrem Partner haben soll. Und das viel wichtiger noch ist, dass viele Ehen geschieden werden und Frauen dann häufig auf sich alleine gestellt sind, häufig in Teilzeit gearbeitet haben, wenig Ansprüche erworben haben, auch häufig es nicht leicht haben, dann wieder Fuß oder vollen Fuß im Arbeitsmarkt zu fassen. Und das führt einfach dazu, dass es da eine riesige Lücke gerade im Alter gibt und dass die Lebensleistung der Frauen und vor allem der Mütter dann eben nicht wirklich honoriert wird im Alter.
Wäre das nicht eventuell ein Punkt, wo man gesetzgeberisch tätig werden könnte? Also wenn wir uns überlegen, das ist ja eine bekannte Systematik, ist es dann nicht möglich zu sagen, gut, wir wissen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, das liegt an unserer Unfähigkeit, die Arbeit von Frauen angemessen zu entlohnen und b, ihnen angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen sie so verdienen könnten wie Männer. Das ist also einfach ein gesellschaftlich manifester Sexismus, der sich eben wirtschaftlich ausdrückt. Kann man nicht sagen, gut, wenn wir wissen, dass es das gibt, dann müssen wir das über erhöhte Rentenansprüche etwa für diese Art von systemrelevanter Arbeit ausgleichen. Dass wir, wenn wir da schon nicht für deutlich erhöhte Löhne sorgen können, wir doch wenigstens dafür sorgen, dass deren Rentenansprüche so angehoben werden, dass sie dann wenigstens der Altersarmut entgehen.
Ich glaube, man braucht wirklich unterschiedliche Maßnahmen, um die unterschiedlichen Probleme zu adressieren. Drei Maßnahmen spezifisch. Erstens, Frauen bessere Optionen und Wahlmöglichkeiten zu geben, ihre Arbeitszeit selber bestimmen zu können. Also den Frauen mehr Möglichkeiten zu geben, mehr Stunden oder auch Vollzeit arbeiten zu können. Hier geht es nicht um einen Zwang, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Man muss nicht alle gleich machen, sondern es geht darum, jedem, egal wie alt oder ob es ein Mann oder Frau ist, die gleichen Optionen zu geben. Und wir wissen, dass viele Frauen sagen, ich würde gerne mehr Stunden arbeiten, aber es geht nicht, weil die Kinderbetreuung nicht funktioniert oder das Angebot nicht so ist, dass ich mehr Stunden arbeiten kann oder die Qualität nicht stimmt. Ich möchte an mein Kind nicht so lange hingeben. Also Infrastruktur von Kinderbetreuung ist essentiell. Das Gleiche gilt für das Steuersystem. Ich weiß, da würde ich jetzt bei einigen Hörerinnen und Hörern einen wunden Punkt treffen, das Ehegattensplitting. Ja, also die gemeinsame Veranlagung der Steuern von den Partnern und Partnerinnen führt letztlich dazu, dass häufig Frauen, Mütter, die nach den Einstieg wieder nach der Familiengründung den Einstieg wieder ins Arbeitsleben finden wollen, sofort beim ersten Euro zum marginalen Steuersatz, also zu einem sehr hohen Steuersatz des Mannes, dann besteuert werden. Und so, dass es für sich für viele dann eben nicht lohnt oder weniger lohnt. Also auch im Steuersystem immer einiges ändern. Also das ist der erste Block. Teilzeit, den Wunsch der vieler Frauen, mehr arbeiten zu wollen, das auch zu ermöglichen, indem man eben nicht steuerlich, vor allem Frauen in dem Sinne, die dann wieder einsteigen, benachteiligen und wirklich eine gute Infrastruktur. Das zweite ist, in der Tat Diskriminierung im Arbeitsmarkt zu reduzieren und zu eliminieren. Dass also dieser Gender Pay Gap, dass Frauen häufig für den gleichen Beruf einfach weniger bekommen als der Mann, der das Gleiche macht. Und auch das ist gerade in Deutschland, nochmals, Deutschland hat einen der größten Gender Pay Gaps im internationalen Vergleich, ein Riesenproblem. Und da kann, zu Ihrer Frage, kann der Staat da rechtlich was machen? Ja, er hat das ja zum Teil schon gemacht. Unternehmen, größere Unternehmen müssen zumindest auf Anfrage nachweisen, wieso Männer, ob Männer erstmal mehr verdienen und wenn ja, wieso. Also da ist schon zumindest eine Transparenzpflicht. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, reicht nicht. Aber wirklich das zu adressieren, dass Arbeit fair entlohnt wird in dem Sinne, dass Männer und Frauen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Und das Dritte, und das ist vielleicht nochmal das Schwierigste und Wichtigste, ist wirklich eine Wertschätzung. Auch das haben Sie eben in Ihrer Frage angesprochen. Es ist ja häufig so, dass typische Frauenberufe, Pflege und Betreuung von Kindern, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch gerade bei Kitas und an anderen Berufen, dass typische Frauenberufe tendenziell schlechter entlohnt werden als typische Männerberufe. Und interessanterweise ist es so, über die Zeit, wenn Frauen in einen gewissen Berufszweig vordringen und mehr der Beschäftigten dort ausmachen, dann sinken dort die Löhne oder steigen zumindest weniger stark als in typischen Männerberufen. Das ist auch ein deutliches Signal dafür, dass gewisse Berufe, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden, eben nicht diese Wertschätzung unserer Gesellschaft bekommen. Ich hoffe, dass durch die Pandemie uns doch bei einigen da die Augen aufgegangen sind und realisiert werden, oh, guck mal im Einzelhandel, im Supermarkt, was die leisten und was die für ein Risiko auch für ihre eigene Gesundheit eingehen, damit wir dort weiter versorgt werden, damit wir Sicherheit haben und das wirklich auch die notwendige Wertschätzung zu geben. Ich glaube, das sind für mich so die drei Dinge, um das zu adressieren.
Nun haben wir letzte Woche ein weiteres Mittel kennengelernt, um dafür zu sorgen, dass in bestimmten Branchen höhere Löhne gezahlt werden. Es geht um ein ganz interessantes Manöver. Das bezieht sich auf die Altenpflege, also das ist natürlich auch einer dieser schlecht bezahlten und dennoch natürlich extrem wichtigen Berufszweige. Jetzt ist allerdings etwas wirklich Bemerkenswertes geschehen. Die Details sind ziemlich komplex, aber die vereinfachte Version geht so. Die Gewerkschaft Verdi hat mit einer eigens zu diesem Zweck gegründeten Arbeitgebervertretung, zu dem nicht die großen Privaten der Pflegebranche gehören, sondern Arbeiterwohlfahrt, Arbeiter-Samariter-Bund und zum Beispiel auch die Diakonie Niedersachsen, einen Tarifvertrag ausgehandelt. Der gilt aber nur unter dem Vorbehalt, dass der Bundesarbeitsminister diesen zwischen diesen Parteien geschlossenen Tarifvertrag per Rechtsverordnung auf die gesamte Pflegebranche, wie es heißt, erstreckt. Will heißen, erst wenn dieser Tarifvertrag vom Arbeitsminister allgemeingültig gemacht wurde, werden sich die Arbeitgeber, die ihn hier jetzt unterzeichnet haben, akzeptieren, sich daran halten. Ende vom Lied ist in jedem Fall, sobald das passiert, gäbe es einen Tarifvertrag für die Pflege, der deutlich über das hinausgeht, was sogar der Mindestlohn geschaffen hat. Sie haben in diesem Podcast häufiger über Ihr Unbehagen gegenüber Eingriffen in die Tarifautonomie gesprochen. Ist das, was hier jetzt wohl passieren wird, für Sie ein solcher Eingriff?
Nein, das ist kein solcher Eingriff, sondern das ist genau das, was eigentlich in einem Arbeitsmarkt, aber auch in jedem anderen Markt passieren sollte. Nämlich, dass beide Seiten, in diesem Fall Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass diese beiden Seiten auf Augenhöhe miteinander verhandeln. Und das ist genau für mich das Kernproblem in vielen Branchen in Deutschland. Dass eben nicht auf Augenhöhe verhandelt wird, sondern dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Kürzeren ziehen, weil sie keine Repräsentierung haben, weil sie eben niemanden haben, der für sie verhandelt. Die Fakten sind, Deutschland hat einen der größten Niedriglohnbereiche, Niedriglohnsektoren im internationalen Vergleich. Wir haben in Deutschland mehr als jeder fünfte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, häufig Frauen, die weniger als 60% des mittleren Stundenlohns verdienen. Das sind in Deutschland ungefähr 11,80 Euro, 12 Euro. Also mehr als jeder fünfte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin verdient weniger als das. Und das ist im internationalen Vergleich sehr, sehr viel. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wieso ist denn das so? Wieso ist denn Deutschland da schlechter? Und wieso ist die Branche so groß? Liegt das daran, dass die alle so schlecht qualifiziert sind oder dass es einfach so viele Geringqualifizierte in Deutschland gibt? Und natürlich haben wir zu viele Geringqualifizierte oder Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen oder keine Berufsausbildung haben. Das ist sicherlich richtig, aber nicht mehr als in anderen Ländern. Und wenn Sie sich diese Niedriglohnbranchen anschauen, dann sind das fast ausschließlich Dienstleistungsbereiche, sind das fast ausschließlich Branchen und Unternehmen, die eben nicht durch einen Tarifvertrag abgedeckt sind. Ja, da haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kriegen niedrigen Lohn, gehen zu ihrem Arbeitgeber und sagen, hier bitte, könnte ich einen höheren Lohn haben, ich verdiene so wenig. Sagt der Arbeitgeber, nee, das ist der Lohn, der es ist und wir verhandeln nicht, weil es gibt keine Gewerkschaft, gibt keine Tarifverhandlung. Und das ist genau das Problem. Wir haben in Deutschland nur noch knapp jeder zweite Beschäftigte ist über Tarifverträge abgedeckt. Wie gesagt, in der Industrie ist der Anteil sehr hoch, in vielen Dienstleistungsbranchen ist er sehr gering. Hier geht es darum, im Prinzip, ja, wir nennen das jetzt ein bisschen in der Fachsprache Sozialpartnerschaften, diese Sozialpartnerschaften zu stärken, zu sagen, wir wollen, dass beide Seiten, die Unternehmen, die Menschen beschäftigen, aber auch die Beschäftigten, dass die auf Augenhöhe miteinander reden und einen fairen Lohn für ihre Beschäftigten aushandeln. Und in diesem Fall hat der Bundesarbeitsminister gesagt, okay, wenn hier in einer Branche man sieht, die Unternehmen, die über Tarifverträge abgedeckt sind, den Lohn bekommen und sich darauf geeinigt haben, auf 18,50 Euro oder was auch immer, dann muss das für alle anderen Unternehmen in dieser Branche auch gelten. Das ist einmal zum Schutz der Beschäftigten in den anderen Branchen, dass sie sagen, okay, euer Arbeitgeber ist nicht dabei bei den Verhandlungen, aber ihr profitiert genauso, die gleiche Arbeit macht wie alle anderen. Es ist aber in gewisser Weise auch im Sinne der Arbeitgeber. Denn wenn Sie jetzt als Unternehmer Ihren Beschäftigten diesen höheren Lohn zahlen, weil Sie Teil dieser Tarifverhandlung waren, aber andere Unternehmen, mit denen Sie im Wettbewerb stehen, tun das nicht und zahlen hier Dumpinglöhne, dann haben Sie ja als Unternehmen Nachteil. Also der Wettbewerb wird durch eine solche Regelung sichergestellt, dass er funktioniert, dass alle Unternehmen in einer Branche auf Augenhöhe auch miteinander im Konkurrenzkampf stehen. Und so gesehen halte ich das aus jeder Perspektive gut und viel besser als ein Mindestlohn. Ja, ich bin für den Mindestlohn, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber ein Mindestlohn ist ja mein Eingeständnis, dass diese Verhandlungen nicht funktionieren, dass man sich eben zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht einigen kann, die Arbeitnehmer über den Tisch gezogen werden und dann der Staat sagt, so, damit die Menschen wenigstens ein einigermaßen ordentlichen Mindestlohn bekommen, von dem sie leben können, müssen wir eingreifen. Und also so als letzte Option ist ein Mindestlohn absolut notwendig und richtig. Aber eigentlich will man doch, dass beide Seiten auf Augenhöhe miteinander verhandeln und sich selber einigen, was denn der Lohn sein soll.
Aber der Trick ist natürlich hier, dieser Verbund der Arbeitgeber, der BVAP heißt das, Bundesvereinigung Arbeitgeberpflege, der wurde überhaupt erst letztes Jahr gegründet mit dem expliziten Ziel, eben einen solchen Tarifvertrag auszuhandeln. Und die anderen privaten Arbeitgeber aus dem Pflegebereich sind natürlich fuchsteufelswild, fühlen die Tarifautonomie unterminiert, all das. Inwieweit ist dieses Vorgehen etwas, was, sagen wir vielleicht mal, verglichen mit dem, wie Tarifverhandlungen normalerweise laufen, nämlich eben, dass etablierte Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften verhandeln, inwieweit ist das eine ungewöhnliche Lösung?
Es ist eine ungewöhnliche Lösung, aber es ist letztlich auch ein Spiegelbild der Tatsache, dass eben viele Unternehmen nicht von diesen Tarifverträgen abgedeckt werden, nicht dort mitmachen. Es gibt ja im deutschen Tarifrecht die Möglichkeit für Unternehmen zu sagen, nee, da machen wir nicht mit, wir ziehen uns raus. Das mag in einzelnen Fällen begründet sein und auch richtig sein, aber nochmals, es geht darum, dass man faire Verhandlungen, faire Arbeitsbedingungen, faire Bedingungen für alle schafft und dass man auch zwischen den Unternehmen sagt, nee, wir wollen nicht, dass es hier einzelne Unternehmen in der Pflegebranche gibt, die Dumpinglöhne zahlen und sagen, wir machen das einfach billiger, wir zahlen den Leuten einfach weniger, wir nehmen nicht dran teil und damit nicht nur gewisserweise ihre Beschäftigten benachteiligen, sondern sich auch einen Wettbewerbsvorteil darüber verschaffen gegenüber anderen Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, die Teil dieser Tarifverhandlungen sind und daran dann auch gebunden sind. Also nochmals, aus jeder Perspektive sehe ich das weniger kritisch, auch die privaten Anbieter. Ich meine, wozu führt das? Das führt natürlich dazu, dass die Kosten steigen. Wenn die Löhne deutlich zunehmen, dann wird Pflege in Deutschland teurer. Das heißt, die Versicherer müssen mehr Geld zahlen. Heißt natürlich auch, die Menschen, die es privat zahlen müssen, auch für die wird es teurer. Da muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, was das denn bedeutet. Die Pflege wird teurer werden. Ich hoffe und erwarte auch, dass sie besser werden wird. Ja, wenn man Menschen besser für ihre Arbeit entlohnt und fairer entlohnt, dann wird sich auch vom Angebot her, von den Leistungen her, sich das widerspiegeln und verbessern. Aber gerade in Deutschland, wo wir zunehmend einen Pflegenotstand haben, wo es zunehmend weniger Menschen gibt, die überhaupt in dieser Branche tätig sein wollen, ist doch so ein Schritt wichtig. Sie erinnern sich, wir haben in den letzten Jahren, ist der Bundesgesundheitsminister nach Mexiko und die Philippinen geflogen, um auch für die Krankenhäuser, auch Krankenpflegerinnen, Pfleger, aber auch für die Altenpflege Menschen anzuwerben, weil in Deutschland viele Menschen sagen, wieso soll ich mir das antun? Ich brauche eine gute Ausbildung für den Pflegeberuf. Das ist ein richtig harter Job. Das ist kein 9-bis-5-Job, Montag bis Freitag, sondern häufig nachts, häufig am Wochenende. Es ist psychologisch unglaublich fordernd, mit Menschen umzugehen, die Bedürfnisse haben, die krank sind, denen es nicht gut geht. Und wir sehen, dass gerade in dieser Branche viele Menschen das auch gar nicht 40 Jahre durchhalten. Und übrigens, wir haben 89% im Pflegesektor sind Frauen. Auch da wieder das Thema zum Anfang des Podcasts. Ich glaube, alle von uns würden zugestehen, das ist eine ganz wichtige Branche. Hier werden hauptsächlich die Arbeit von Frauen gemacht. Und das ordentlich zu entlohnen und eben nicht nur für einige wenige, die dann das Glück haben, Teil des Tarifvertrags zu sein, sondern zu sagen, nee, für alle. Und damit auch das Berufsbild aufzuwerten, die Wertschätzung wieder zu spiegeln und damit diesen Beruf attraktiv zu machen, um jungen Menschen zu sagen, guck mal, also 18,15 Euro, das ist ein ordentlicher Lohn für die Branche und das macht hoffentlich diesen Beruf attraktiver und führt hoffentlich dazu, dass mehr und mehr junge Menschen heute in Deutschland sich für diesen Beruf entscheiden.
Wenn wir uns angucken, wie das Ganze gelaufen ist, wie gesagt, Schaffung eines Arbeitgeberverbandes mit dem Ziel, einen besseren Tarifvertrag auszuhandeln, das ist jetzt im Bereich Pflege passiert. Man kann sich aber natürlich vorstellen, es spricht jetzt, soweit ich den Gesetzestext, also das bezieht sich alles auf das Arbeitnehmerentsendegesetz, soweit ich das verstehe, gibt es jetzt keinen Grund, warum das nicht auch auf diverse andere Branchen ausgeweitet werden könnte. Ist das hier der Anfang vom Ende des Niedriglohnsektors? Oder anders gesagt, wie warm müssen sich andere Arbeitgeber anziehen, wenn diese Art von Lösung also A möglich ist und B anscheinend auch politisch favorisiert wird?
Ein solcher Vertrag wird sicherlich nicht das Ende des Niedriglohnsektors sein, aber er könnte den Niedriglohnsektor deutlich reduzieren und könnte den Menschen dort auch mehr Verlässlichkeit geben. Er könnte im Idealfall auch den Mindestlohn relevant machen. Wenn dort klar ist, jeder und jede Beschäftigte hat jemanden, der für sie die Löhne, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeit verhandelt und auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandelt. In gewisser Weise ist eine solche Regelung auch ein Eingeständnis, dass die Sozialpartnerschaften, so wie sie in der Vergangenheit funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Also, dass sich Unternehmen, gewissen Branchen, gewissen Arbeitgeberverbänden anschließen, dass die Beschäftigten sich gewissen Gewerkschaften anschließen und das dann verhandelt wird. Also dieses Modell, das ja lange in Deutschland sehr gut funktioniert hat, dass das eigentlich nicht mehr funktioniert, weil eben nur noch knapp die Hälfte der Beschäftigten durch Tarifverträge abgedeckt sind, im Niedriglohnbereich fast niemand. Also das ist so ein Modell, dass ich hoffe, genug Druck auf die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer überall in dem Niedriglohnbereich ausübt, dass die sich organisieren, dass die miteinander an den Verhandlungstisch gehen und sagen, okay, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann kommt der Staat und dann kommt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und klopft uns auf die Finger und zwingt uns eventuell sogar irgendwelche Verträge oder Bedingungen auf, die wir gar nicht so wollen. Also das ist meine Hoffnung, dass es ein Weckruf ist für viele, gerade in viele Branchen, viele Unternehmen, gerade in einem Niedriglohnbereich zu sagen, okay, wir müssen hier eine Lösung finden und so kann es nicht weitergehen. Wir müssen die Rechte und die Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken.
Es bleibt in jedem Fall spannend. Herr Frascher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Grain. Vielen Dank.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, Sie hören diesen Podcast, darüber freuen wir uns sehr, aber vielleicht kennen Sie ja Menschen, die ihn nicht hören, die aber vielleicht davon profitieren würden, ihn zu hören. Empfehlen Sie ihn doch diesen Menschen. Diesen Podcast kann man auf sämtlichen gängigen Podcast-Plattformen hören, dort auch abonnieren und wenn Sie ihn abonnieren, flattert Ihnen jeden Mittwoch eine neue Folge zu, ohne dass Sie einen einzigen Finger krümmen müssen. Wenn Sie außerdem Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns darüber immer sehr. Am besten per E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.